Und hier kommt der Give & Go Basketball Podcast. Willkommen zu Give & Go, dem Basketball-Podcast der ersten Ausgabe in der neuen Saison 2015-16. Ja, drei Spiele sind im Kasten und für uns natürlich guter Grund, mal so eine erste Bilanz zu ziehen und zu sehen, was sind die interessanten Entwicklungen in der neuen Saison. Ich bin Ingo Levin und ich habe heute bei mir im Podcast einen alten Bekannten, guten Freund Janis Schäfer. Hi Janis, wie geht's dir?
Hey Ingo, bei mir ist alles klar.
Was machst du jetzt eigentlich? Du bist jetzt offiziell Gutnexter, ist das richtig? Ist das deine Go-To-Seite oder schreibst du noch woanders?
Die Five läuft auf jeden Fall weiter. Okay. Gutnext baut jetzt so ein bisschen das Angebot aus. Wir haben das Konzept so ein bisschen feingeschliffen und wollen jetzt zur neuen Saison BBL wie NBA bisschen mehr und natürlich immer besseren Content bringen und da bin ich auch nach wie vor Teil von, freue ich mich drüber und sonst wird sich zeigen, was die Saison noch so bringt.
Ja, wenn uns jemand gesagt hätte am Anfang der Saison, wie die Tabelle aussieht, am dritten Spieltag hat wahrscheinlich keiner geglaubt, oder? Wir haben an Platz 1 Alba Berlin mit 4:0 Siegen, das wäre wahrscheinlich noch im Rahmen des Möglichen gewesen. Aber Platz 2, die MAP Riesen Ludwigsburg, 3 Siege, 0 Niederlagen. Und der Aufsteiger, die S. Oliver Baskets aus Würzburg, ebenfalls 3 Siege, 0 Niederlagen. Ist wahrscheinlich bis jetzt die größte Überraschung der Saison. Die Bayern haben schon zu Hause verloren, gestern gegen Bonn. Bamberg hat gegen Gießen verloren, ebenfalls ein Aufsteiger. Janis, was ist los diese Saison? Sind eigentlich all die ganzen Vorhersagen, dass im Prinzip München und Bamberg die Liga rocken und in Grund und Boden spielen, hinfällig?
Naja, das würde ich jetzt so nicht unbedingt schlussfolgern. Das ist einfach noch sehr früh in der Saison, drei Spiele sind gespielt. Würzburg, wie du sagst, ist für mich auch eine Überraschung, wobei man sehen muss, wen die wann geschlagen haben. Also Gießen in Overtime, wo ich in der zweiten Halbzeit eigentlich dachte, Gießen spielt den Stiefel jetzt runter. Dann Ulm zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach noch sehr unsortiert waren. Die, weiß ich nicht, deutet sich jetzt schon an, dass sie deutlich besser reinkommen. Und dann Frankfurt, denen momentan noch drei Starter fehlen. Und ohne Zweifel, Würzburg ist ein tolles Team, macht richtig viel Spaß. Ich bin immer wieder überrascht, wie guten Drew Joyce in ein Team reingeworfen werden kann und das dann übernimmt. Ich gucke die wirklich sehr gerne, aber ist vielleicht ein bisschen zu früh, um da jetzt endgültige Prognosen irgendwie über den Haufen zu schmeißen, beziehungsweise neue aufzustellen.
Ja, das war auch ein bisschen suggestiv von mir gemeint. Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich denke auch noch nicht, dass man die Sachen am Anfang der Saison jetzt ein bisschen überbewerten kann. Aber du sprichst schon an, Drew Joyce. Das ist auch ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, guckst du dir mal an. Also der Junge, der spielt ja eigentlich in den letzten Jahren eigentlich immer eine sehr, sehr gute Saison, fliegt aber mal ein bisschen unterm Radar. Ja, ist eigentlich nie so in der Diskussion der besten Point Guards der Liga. Ist immer so ein bisschen, ja, Trauzeuge von LeBron James. Ja, das ist die einzige Geschichte, die immer wieder rauskommt. Aber, weiß nicht, können wir eigentlich sagen, dass Drew Joyce vielleicht in den letzten Jahren in der BBL einer der Top 3 Point Guards war vielleicht? Sogar.
Ich, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber er wird auf jeden Fall unterschätzt, meines Erachtens. Also für mich ganz klares Indiz dafür, wie stark er eigentlich ist, ist das, was mit Oldenburg passiert ist, seitdem er weg ist. Man hat ihn gehen lassen nach der Saison 2014, als die Baskets im Halbfinale gegen Bayern in 5 Spielen rausgeflogen sind, weil Sebastian Machowski ein Point Guard haben wollte, der stärker scored. Und Drew Joyce, ich meine, mittlerweile ist er 30, kommt nicht ohne Probleme zum Korb. Und sein Dreier, auch wenn er bisher sehr gut fällt, war nicht immer konstant. Das konnte man schon verstehen, dass Machowski da irgendwie eine andere Spielerpersönlichkeit sucht. was man aber gleichzeitig jetzt im Nachhinein sehr einfach, was man einfach erkennt, was Oldenburg fehlt in den letzten 1,5 Jahren, ist eben genau das, was Rot-Weiß Braunschweig und jetzt Würzburg gebracht hat oder bringt. Und das ist eben diese Führungsqualität, auf der Point Guard Position deine Mitspieler in Szene zu setzen. Und darin ist er durchaus, zumindest in guter Form, einer der besten Liga. Das würde ich dann wahrscheinlich sogar sagen.
Ja, was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass er einfach da, wo er hinkommt, gewinnt er. Ja, das ist vielleicht eine Sache, die man nicht unbedingt in Statistik, ja, klar, in Win-Loss-Statistik kann man es natürlich rechnen, aber man sieht es jetzt nie, dass er jetzt der Topscorer ist, der beste Assistgeber und so weiter. Da ist er jetzt nie einer der Anführer in der Liga. Aber trotzdem ist es für mich neben Alex Renfrow-Williams einer der Spieler, wo man eigentlich sieht, wenn die da hinkommen, wird ein Team besser. Und wenn sie weggehen, wird ein Team meist schlechter, wenn nicht wirklich astreiner Ersatz gefunden wurde. Also ich glaube, Oldenburg, wie du schon gesagt hast, in der Saison 2013-14, ich hatte mir nämlich genau das vorher mal rausgesucht, 25 Siege, 9 Niederlagen. Ja, danach in der folgenden Saison, als Drew Joyce weg war, sicherlich war nicht der einzige Faktor, aber nur mal um den Vergleich hier zu ziehen, 19 Siege, 15 Niederlagen, ja, also knapp ein bisschen mehr als die Hälfte der Spiele gewonnen. Wenn man sich jetzt Braunschweig anguckt, ja, Braunschweig 2012, 13, 14 Siege, 20 Niederlagen, da war er noch nicht dabei. 13, 14, 11 Siege, 23 Niederlagen, also war immer, naja, untere Tabellendrittel, ja, bis hin zum Abstiegskandidaten. Kommt Joe Joyce 2014, 2015 und schon ist Braunschweig ein Playoff-Kandidat, ja, 17 Siege, 17 Niederlagen. Und es ist auch auffällig, dass ausgerechnet sein neues Team jetzt, die Oliver Baskets, auch wieder mit einem 13-0 in der Saison gestartet sind. Und wenn man sich die Spiele mal anguckt, weiß nicht, er hat irgendwie so ein bisschen, ja, das Winner-Gen. Ja, also, wie du schon sagtest, also er führt ein Team. Er scoret, wenn er scoren muss. Er kann Mitspieler sehr, sehr gut einsetzen und einfach die Situation lesen. Ja, in welchen Phasen des Spiels das Team ihn besonders braucht und was er dann halt zu geben hat, ob es jetzt Ball verteilen ist oder eben selbst scoren. Ja, ich finde, weiß nicht, ist so auf jeden Fall einer der most underrated Players in der League, meines Erachtens.
Kann man schon so sagen. Auch weil er einfach schon alles gesehen hat. Das ist jetzt sein, weiß nicht, 8. Jahr in der Bundesliga. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber 7 oder 8 müssten es mittlerweile sein. Es ist einfach auch sehr viel Erfahrung, die er aufs Parkett bringt. Und das hat man gerade letztes Jahr bei Braunschweig gesehen, die ja mit Abromaitis und Trent Lockett zum Beispiel individuell sehr starke Spieler hatten, die er dann aber auch mit seiner Erfahrung angeleitet hat. Und das ist ein Faktor, der in der Diskussion oft ein bisschen untergeht, nicht nur bei Du Joyce, sondern allgemein, wenn man Spieler und deren Stärken und Schwächen diskutiert. Und bei ihm ist es eben ganz klar ein großes Plus, dass er in jedes Team bringt, in das er reinkommt.
Ja, und auf jeden Fall, ich denke, das, was man in der Bundesliga heutzutage braucht, ist auf jeden Fall einen starken Einser. Ja, wenn wir angucken, wo halt wirklich die besten Spieler der Liga sitzen, also da hat man Wanamaker MVP letztes Jahr, einen Renfrow, meines Erachtens einen Runner-up MVP oder auch einen Joe Joyce. Also ist so klassisch die Position, wo ich auf jeden Fall viel Geld in die Hand nehmen würde, um die richtige Verpflichtung zu tätigen. Und wenn er dennoch halt einen guten Big Man hat, mit dem man gut Pick and Roll spielen kann, der entweder ja, eigentlich ein klassischer Diver ist, ja, und vielleicht nur ein, zwei Spot-Up-Shooter links und rechts rum, damit kann man eigentlich mit einem relativ, sage ich jetzt mal, begrenzten Budget eigentlich schon eine Menge Schaden ausrichten, besonders wenn man eben ein Team ist, was nicht noch die Doppelbelastung mit Europa hat. Und das ist, denke ich, auch eine Sache, wo halt oder eine Strategie, wie sich diese Mittelklasse-Teams ja wirklich etablieren können, ja, und wo wahrscheinlich entschieden wird, wer die Playoff-Plätze 7 und 8 bekommt. Welche Teams schaffen es einfach aus wenig viel zu machen. Und ich denke, da wäre mein Geld, wenn ich GM wäre, ein Top-Point-Guard und ein Top-Rollman.
Gut, und in Würzburg kommt eben dazu, dass sie mit Cam Long und Lamonte Ulmer, ich bin mir nicht ganz sicher, eben auch zwei starke Flügel haben, die da von Maurice Stuckey ein bisschen entlastet werden können, und unterm Korb, dass Brandon Layden da so einschlagen würde, war ja nicht unbedingt zu erwarten, aber das Team scheint einfach sehr gut zusammengestellt und für dieses Team scheint Drew Joyce auch der perfekte Point Guard zu sein.
Ja. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen diesen Underdog, den keiner so richtig auf der Rechnung hatte, der dann ja für Furore sorgt. Was meinst du, wer könnte das diese Saison sein? Sind die Baskets der beste Kandidat bis jetzt, der wirklich in dieser Saison deutlich über den Erwartungen spielen könnten? Also letztes Jahr war es ja beispielsweise Göttingen, die mit dieser Cinderella-Story fast noch fast in die Playoffs gekommen wären, als Aufsteiger. Was denkst du?
Ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt drängt sich zumindest kein anderes Team auf. Ist natürlich auch schwer, wenn Würzburg jetzt 3-0 gestartet ist. Sind sie der absolute Kandidat dafür? Also könnte man natürlich die Frage stellen, inwiefern war Würzburg wirklich Underdog? Also man wusste ja schon, dass sie relativ finanzstark in die Liga reinkommen würden. Und es war ja auch vermehrt zu lesen in den Prognosen vor der Saison, dass der ein oder andere den Würzburgern durchaus auch die Playoffs zutraut. Allerdings, wie gesagt, wenn sich kein anderer aufdrängt, ist es natürlich der Aufsteiger, der so gut startet, der da zumindest zu diesem Zeitpunkt genannt werden sollte.
Ja, wir hatten ja neulich schon mal gesprochen und du meintest auch, Kreilsheim ist für dich so ein Sleeper jetzt, nicht für einen Playoff-Platz, aber als ein Team, was deutlich die Erwartung übertrifft, weil ich meine, letztes Jahr abgestiegen und dieses Jahr deutlich stärker?
Deutlich stärker, weiß ich nicht. Also weswegen ich Kreilsheim, gut, die sind einfach mit einem Sieg gegen Bonn in die Saison gestartet. Und was ich nach dem Spiel dachte, ist, okay, die sind eigentlich relativ gut aufgestellt. Die haben im Backcourt Spieler, die scoren können, wenn Punkte gebraucht werden. Die sind einfach einen schnellen Antritt haben, zum Korb gehen können, mal einen Mitteldistanzwurf versenken, wenn sonst nichts geht. Dann haben die einfach sehr bewegliche, mobile Big Men. Und dazu diese Halle, in der keiner gerne spielen möchte. Und ich denke, mit dieser Kombination können sie viele, viele Teams ärgern. Das haben sie am ersten Spieltag gezeigt gegen Bonn. Ja. Mit dem absolut unerwarteten Sieg für wahrscheinlich so jeden, der das Spiel gesehen hat. Und dazu, ich habe natürlich auch das Spiel gestern gegen Alba gesehen oder vorgestern war es, glaube ich. Und auch Alba tat sich schwer. Ich denke, dass sie
am Ende fast noch ein Riesenei gelegt. Ja, also ich meine, wenn man sich die letzten 2 Minuten anguckt, man hat, glaube ich, oder Albert mit 12 Punkten geführt, ich weiß nicht, hat 2 Dreier rein oder ein Dreier und ein 3-Punkte-Spiel, Turnover und ich glaube 30 Sekunden Verschluss oder so, hatte Kreilsheim noch die Möglichkeit, wirklich auszugleichen. Also das wäre der absolute Supergoal gewesen, wenn alle drei großen Mannschaften am gleichen Spieltag wirklich verloren hätten. Also Bayern und Bamberg haben ja verloren. Und Alba ist sozusagen mit Hängen und Würgen, hat sich über die Ziellinie gerettet. Das war alles andere als mit Ruhm bekleckert, sage ich mal.
Ja, genau. Und da, weiß nicht, hat man eben gesehen, dass Kreilsheim zumindest sehr ungemütlich sein kann, gerade wenn die zu Hause spielen. Und das Ziel in Kreilsheim ist natürlich der Klassenerhalt. Und ich würde jetzt nicht annähernd in Richtung Playoffs sprechen wollen, gar nicht. Aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt bin ich da zumindest ein bisschen optimistischer als in der vergangenen Saison, auch weil sie mit Konrad Wisocki und Patrick Flomo 2 Veteranen im Team haben, die die Liga eben sehr gut kennen und das spielt genau wie bei Drew Joyce und Würzburg mit rein. Das kann sich einfach auf lange Sicht zumindest in einigen knappen Spielen auszahlen.
Ja, ich hätte niemals gedacht, ehrlich gesagt, dass Konrad Wisocki da echt noch mal was reißen kann. Ja? Also ich hatte ihn, ich weiß gar nicht, was, letzte Saison, da hat er in Polen gespielt, Anvil Wrocławek, das habe ich sogar mal gesehen da vor Ort ein Spiel, weil ich gerade da war und gut, ich meine, er hat gut gespielt, er hat irgendwie 17 Punkte gemacht oder so, aber die Liga an sich ist natürlich nicht so stark und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt noch mal in die Bundesliga kommen kann und hier wirklich, Führungspersönlichkeit sein kann. Klar, ich meine, Kreilsheim ist jetzt nicht das Team, das jetzt super bestückt ist, wie du schon sagtest, aber trotzdem, ja, also Hut ab, so am Ende der Karriere jetzt nicht nur einfach diese, ich sag mal, Sven Schulze Gedächtnisrolle mit Handtuchwedeln zu spielen, sondern echt noch Leistungsträger zu sein. eben jener Sven Schulze hat es ja bei einem Team, in dem Fall Bremerhaven, ja damals auch nicht mehr geschafft, wirklich noch in dem Alter die Leistung zu bringen. Also Hut ab an Konrad. Weißt du, wer noch eine Riesenüberraschung, zumindest für mich, positive Überraschung in dieser Saison ist, ist Nils Giffey. Mhm. Ich weiß nicht, also ich meine, in der EM war er jetzt nicht so prall, aber Anfang der Saison, also schon im ersten Saisonspiel ging es los, der hat einen komplett anderen Eindruck auf mich gemacht, ja, also sehr die Körpersprache anders, mit super viel Energie, springt gerade in der Defensive zu jedem Rebound, holt nicht nur die Dinger, die ihm wirklich in den Schoß fallen, sondern auch in die Mitte rein zwischen den Big Men, greift sich den Ball, trifft seine Dreier und scheint auf jeden Fall im Vergleich zu seiner Rookie-Saison einen wirklichen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Also der Vergleich, der immer ein bisschen kam, naja, ein bisschen so der neue Henrik Rödel bei Alba. Ich meine, wollen wir jetzt nicht zu weit vorausgreifen, aber er hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und es freut mich echt ein bisschen zu sehen. Mhm.
Gerade nach der EM, die zumindest in meinen Augen für ihn vielleicht ein bisschen enttäuschend war. Ich glaube, er ist schon davon ausgegangen, dass er auf dem Flügel starten wird. Hat dann so ein bisschen den Rang abgelaufen bekommen von Paul Zipser. Auch zu Recht in meinen Augen, weil ihm einfach das Selbstvertrauen wahrscheinlich auch in der Folge einfach fehlte. Und naja, das, was er eigentlich dem Team bringt, das ist natürlich sein Dreier. Dann Defense, Hustle, konnte er einfach bei der EM nicht so aufs Parkett bringen, obwohl er vor heimischer Kulisse spielen durfte. Ja. Und deswegen würde ich dir da auch zustimmen, dass das so sein Saisonstart naja, nicht total überraschend, aber eben sehr befriedigend ist.
Ja, er war ja immer so ein bisschen, er kriegte das Label angeheftet 3&D-Guy, also Dreier und Defense, wobei das D in der letzten Saison, gerade in der ersten Hälfte der letzten Saison, naja, naturgemäß eben noch nicht da war. Ich meine, er war Rookie, das war das erste Mal, dass er wirklich Profibetrieb gespielt hat. Und da hat man schon gesehen, dass er ab und zu abgekocht wurde. Ja. Aber diese Saison, weiß nicht, hat dann doch einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so stark und so schnell möglich ist. Eben, wie du schon sagtest, bei der EM war es halt wirklich jetzt nicht so toll oder generell in der Nationalmannschaft halt, wenn man die Vorbereitungsspiele mit dazu zählt. Ja, also von daher ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Er ist im Moment auch ja, de facto Albas bester Rebounder. Das ist eine Sache, die ich jetzt auch mir nie hätte träumen lassen. Ja, also vor allem in der Defensive holt er viele Dinge, die Big Men eigentlich mal einsammeln sollten. Aber, und da können wir vielleicht nachher mal drauf zu sprechen kommen, also jetzt im Frontcourt von Alba. Aber da gibt er auf jeden Fall eine Sache, die dem Team fehlt. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Das sieht man auch, glaube ich, in seinen Einsatzzeiten. Er ist mittlerweile schon mal gucken, aber ich glaube, es waren irgendwie 18 Minuten oder so, die er im Schnitt jetzt spielt.
Ja, fast 20 wahrscheinlich.
Giffey 2014, 15 waren es 16 Minuten letztes Jahr, dieses Jahr 19 Minuten, knapp 19 Minuten. Mhm. Ja, also auf jeden Fall einer, auf den man in diesem Jahr achten sollte, wenn es um den Most Improved geht. Gut, haben wir ziemlich viel über die positiven Überraschungen gesprochen. Was sind eigentlich so die Kandidaten, wo man sagt, da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise hier ist das Risiko besonders groß, dass sie am Ende der Saison dastehen und man denkt, also die haben jetzt deutlich underachieved.
Naja, komme ich nicht drum herum, meine Oldenburger anzusprechen.
Ach, die hatte ich auch aufgeschrieben.
Ja, also stehen jetzt mit 2 Siegen da. Ist vielleicht ein bisschen schmeichelnd. Also gestern haben sie zu Hause gegen Bayreuth gespielt, sie wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Man muss sagen, ihnen fehlt immer noch ein Point Guard und das hatten wir auch schon ganz zu Beginn angesprochen. Das ist die Position, wo es seit anderthalb Jahren nicht läuft bei Oldenburg. Und der Scott Machado, Machado, auch da weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, der, naja, das Team führen sollte auf der 1, ist in der Vorbereitung ausgefallen, hat sich dann die Mandeln entzündet und kann nach wie vor nicht auflaufen und das macht sich schon sehr bemerkbar. Also das, was Oldenburg spielt in den ersten 3 Begegnungen, war doch eher Streetball, so wo jeder gerade Von Dungens drauf knallt und wenn er trifft, so, dann hat Oldenburg eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Wenn nicht, dann nicht. Gestern lief es dann durchaus ein bisschen besser, zumindest in der zweiten Hälfte, wenn sie in Transition reingekommen sind oder in der Early Offense gegen eine sehr schwache Bayreuther Verteidigung zum Korb gezogen sind. Aber das ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt in meinen Augen kein Playoff-Anwärter.
Sind wir oder wissen wir eigentlich schon, was ist so, wofür steht Mladen Dragičević, für welchen Stil? Also wenn ich mir so die Frage stelle, was ist so die Identität? Man spricht schon mal von Identität bei manchen Teams. Also wenn man jetzt Alba nimmt beispielsweise, ist ein Defense-First-Team. Ja, München ist halt Defense und dann Fast-Break und so weiter. Bei Oldenburg fällt mir eigentlich nicht so richtig ein. Ja. Ich meine, Dreier werfen, ich meine, was ist ihr Style? Was zeichnet sie aus?
Naja, also erstmal, wenn es um diese Teambeschreibung geht, so ist es eigentlich egal, wen du fragst. Es ist immer Defense first. Defense first und wir wollen aus einer guten Verteidigung herausgehören. Das sagt auch Thorsten Leibenhardt in Ulm, wo man weiß, okay, die spielen hauptsächlich Offensivbasketball. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber so allein so von dem, was nach außen kommuniziert wird, kann man eigentlich relativ wenig ableiten, beziehungsweise würden wahrscheinlich alle gleich spielen. Mladen Dragičević, ich weiß nicht genau, was so sein Stil ist, was ich denke, warum es für Oldenburg wichtig war, oder Hermann Schüller ihn nicht nur als Interimscoach installiert, sondern seinen Vertrag auch verlängert hat, war, dass Dragičević eben ein bodenständiger Typ ist. Der hat sich in der Pro B mit dem Oldenburger Pro B-Team verdient gemacht so und hat sich auch diese Chance bei den Profis verdient. Und ich denke, dass man gehofft hat, durch ihn auch so ein bisschen die Lücke zu schließen zwischen Jugendarbeit und Profikader. Nun hatte jetzt gerade zu Saisonbeginn das Problem, dass man gegen Bamberg im Champions Cup unter die Räder gekommen ist, gegen Bayern am ersten Spieltag unter die Räder gekommen ist und plötzlich so die Stimmung gleich zu Beginn der Saison zu kippen drohte. Daraus resultierte, dass er unbedingt gewinnen musste, was er auch geschafft hat. Nur eben diese Affinität für die Jugend. So, das ist in Oldenburg gerade Dominik Lockhart und auch Jan-Niklas Wimberg, von denen er vor der Saison sagt, sie seien fester Teil der Rotation. Die sind genauso wie Dennis Kramer jetzt in den ersten drei Spielen völlig weggerutscht. Also Lockhart wird nicht mal 5 Minuten spielen. Gespielt haben über die ersten Spiele. Wimberg hat, glaube ich, nur ein Spiel überhaupt gemacht. Dennis Kramer gar keins, wenn ich mich nicht täusche.
Im BBL Boxscore stand drin, dass er mal eins gemacht hat.
Aber ja, genau, das steht glaube ich, auch immer noch auf der Seite. Ich glaube, wenn man seine Spielerseite ansteuert, dann findet man ihn immer noch mit 31 Minuten, 7 Punkten gegen Bayern. Naja, also ich denke, dass das was ist, was sich die Oldenburger Fans von ihm gewünscht haben oder auch immer noch wünschen und wo man ihm dann auch verzeihen könnte, wenn es nicht so gut läuft. Ich meine, die Oldenburger sind durchaus erfolgsverwöhnt, zumindest seit dem Meistertitel. Wir haben es zuletzt mit Bobby Brown, das war 2011, nicht in die Playoffs geschafft, da sind sie Elfter geworden. Und seitdem sind sie immer dabei gewesen. Und wenn jetzt aber Dragičević die Jugend nicht spielen lässt und keine guten Ergebnisse erzielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er auch schnell wieder weg ist.
Ja, ich meine, man sollte vielleicht doch nicht allzu viel am Trainer festmachen, aber ein Punkt, der mich eigentlich damals einfach überrascht hat, ist, wie man auch auf die Idee kam, wie Hermann Schüller auf die Idee kam, eigentlich in einer Sektlaune ihn quasi zu verlängern, ja. Ist jetzt nicht, dass man jetzt sagt, okay, war jetzt per se eine falsche Entscheidung. Aber wie kann man es in dem Zeitpunkt machen? Ich sag mal, es ist ja nicht so, er ist von der Pro B hochgekommen, dass da jetzt, weiß ich nicht, sonst was für Teams angerufen hätten und ihn jetzt abgeworben hätten, wenn man jetzt bis Saisonende gewartet hätte, um jemand anders oder um ihn denn zu verlängern. Ja, und man weiß ja halt nie, ja, Optionen haben Wert. Und man weiß nie, wer da eventuell sich als Trainer noch anbietet oder frei wird. Und ich finde, da hat man sich unnötigerweise frühzeitig so ein bisschen die Ketten angelegt. Klar, ich meine, vielleicht wäre am Ende trotzdem verpflichtet worden, aber es sind einfach so diese Kleinigkeiten, wo ich mir dann halt denke, die man, wenn man eine Franchise sind es ja nicht in Deutschland, aber wenn man halt ein Verein ist, der eben nicht zu den finanzstärksten von allen gehört, ja, Bamberg oder München, dann muss man eben all die kleinen Sachen richtig machen, um wirklich eine Chance zu haben, oben mitzuspielen. Und das sind halt so Sachen, wo man sich dann manchmal so an, naja, ich mir zumindest an den Kopf fasse und sage, uff, weißt du, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Und vielleicht hätte man dann nochmal 5% irgendwo rausgeholt und hier nochmal 5% und da nochmal 5% und dann hätte es vielleicht mal geschafft. Aber mir fehlt so ein bisschen die, ja, die Richtung bei Oldenburg in den letzten, ja, 2, 3 Jahren vielleicht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht halt, ob man halt so, ja, den Platz 4 wiedererobern kann in der Bundesliga oder ob der ja, mittelfristig halt wirklich an andere Teams weitergeht. Ulm oder Bonn beispielsweise.
Lass mich ganz kurz noch was sagen. Ich wollte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde mich irgendwie gegen Mladen Rencic aussprechen. Ich finde, er ist ein unglaublich sympathischer Kerl. Und die Spieler sprechen ja auch seit dem Pokalsieg spätestens davon, wie sehr er dem Team gut tut und was sie unter ihm alles lernen. Aber der Punkt ist genau der, den du ansprichst. Ich weiß nicht, ob Hermann Schröder sich damit so einen Gefallen getan hat, ihn so früh zu verlängern oder zumindest diese Verlängerung auch noch, ich glaube Sport1 hat das damals erzählt, diese Verlängerung öffentlich kundzutun, weil man sich damit eben alle Optionen genommen hat, im Sommer auf den Markt zu sondieren und zu gucken, wer verfügbar ist.
Ja.
Da würde ich dir absolut zustimmen.
In dieser Saison sind ja einige ja, große Stars wiederum in die Basketball-Bundesliga gekommen. Zizes, Nicolò Melli und so weiter. Wer ist denn deiner Meinung nach, ich sag mal so, der Kandidat für den Biggest Impact Player oder die Biggest Impact Verpflichtung diese Saison. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wer ist der beste Spieler, wer wird MVP, sondern welche Verpflichtung hebt ein Team wirklich am meisten auf das nächste Level?
Also solche Auszeichnungen in Anführungsstrichen würde ich am ehesten an Spieler verleihen, die in Teams gekommen sind, die zumindest zu einem großen Teil zusammengeblieben sind. Und ich denke, der eine Kandidat, der mir da vorschwebt, der wird auch bei dir eine ganz große Rolle spielen. Und das ist Alex Renfrow in München. Weil ich
Ja.
denke, dass gerade die Point Guard-Position im letzten Jahr vielleicht die größte Schwachstelle im Münchner Kader war, neben der Athletik auf den großen Positionen. Und diese Schwachstelle haben sie gut adressiert in Alex Renfrow, der nicht nur defensiv unter Sascha Obradovic super gut funktioniert hat und seine Defense jetzt auch auf die Point Guard Position in München übertragen kann, sondern auch offensiv Räume reißt, seine Mitspieler findet und eine tolle Saison spielen wird, da bin ich mir sicher.
Ja, da war auch, wie du schon richtig gedacht hast, auch bei mir Nummer 1 auf der Liste. Ich denke, er ist wahrscheinlich das fehlende Puzzlestück von allen Verpflichtungen, die Münchner eigentlich am weitesten weiterhilft. Dion Thompson war auch super wichtig im Frontcourt, gerade weil sie da jemand wie, ja, der so ein bisschen altersschwach ist, wie Dusko Savanovic, der zwar immer mal einen raushauen kann offensiv, so wie jetzt im Spiel gegen Bonn, aber der einfach defensiv so ein Loch ist, dass man da einfach auch ein bisschen mehr Athletik benötigt hat. Aber unterm Strich denke ich, ja, ist Renfrow für die Bayern wahrscheinlich der wichtigste Puzzlestück oder das wichtigste Puzzlestück. Er ist ein Winner. Er ist einer von den Spielern, die, egal wo die hinkommen, was du siehst, dass sie das Team irgendwie besser machen. Und wenn er aufs Spielfeld kommt, spielt das Team besser. Ja, wenn man gestern beispielsweise gegen Bonn gesehen hat, mein Gott, ist mit Anton Gavel auf der 1 gestartet, ja, also die Bayern. Das war nicht schön anzuschauen. Ja, und wenn Alex Renfrow reinkommt, ist auf jeden Fall immer Attacke. Ja, er spielt sehr gutes Pick and Roll, Pick and Pop mit Deion Thompson und ich denke, da werden wir im Laufe der Saison noch sehr, sehr viele schöne Sachen sehen. Ein paar sehr gute Aktionen auch zusammen mit John Bryant, wo er auf der einen Seite wo Bryant aus der Dreierseite, auf die Dreierlinie rauspoppt und Renfrow da gute Pässe spielen kann. Er hat halt eigentlich sehr, sehr viele Offensivoptionen, die er in München anspielen kann. Er muss halt nicht immer selbst scoren, sondern er hat eigentlich vier andere Mitspieler, die alle korbgefährlich sind. Das war letztes Jahr bei Alba ein bisschen anders. Ja, da hatte man halt die klassischen Scorer, Jamal McLean, Reggie Redding und Renfrow in dem Fall, die wirklich die absolute Last geschultert hatten. Und die anderen waren mehr oder weniger ein bisschen Spot-Up-Shooter oder Rollenspieler. Ja, ein Alex King oder Nils Giffey, Hakeem Vargas. Die Saison kann er da echt ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, Fast Breaks mit Renfrow und Nia Djedovic, da ist das Bayern-Spiel schon tödlich, auch wenn sie gestern gegen Bonn ein ziemliches Ei gelegt haben. Aber ein anderer Kandidat für mich, für die vielleicht wichtigste Verpflichtung, ist ja sein Nachfolger, Will Cherry bei Alba. Ich denke, der spielt, wird auch eine Riesenrolle in dieser Saison spielen. Also wenn ich mir die ersten vier Spiele angucke, muss man sagen, dass er deutlich der beste Alba-Spieler war. Also ich hatte ihn vorher nicht spielen sehen, aber er ist deutlich über meine Erwartungen. Er ist super schnell, hat eigentlich das ganze Repertoire drauf, zieht zum Korb, kann abschließen aus der Mitteldistanz und hat eigentlich einen ziemlich krassen Stepback auch drauf. Kann Dreier werfen. Ist jetzt eine Sache, die man so in den letzten Jahren bei Alba nicht gehabt hat. Klar, Renfrow war natürlich auch scoring-gefährlich, aber er war jetzt nicht der ultimative Scorer, sage ich jetzt mal. Und DeShaun Wood vielleicht davor, aber also noch unter Gordon Herbert. Aber sonst, denke ich, hat sich da der Fokus doch ein bisschen geschiftet in Alba. Dass der Backcourt eigentlich die Nummer 1 ist und nicht mehr der Frontcourt, so wie letztes Jahr.
Genau, das sieht man eindeutig. Und da würde ich auch absolut Jordan Taylor noch mit reinschmeißen. Also ich finde Will Cherry stark, aber ich finde gerade in der Kombination sind die beiden sehr gefährlich, weil sie beide den Dreier werfen können, beide extrem einen sehr schnellen ersten Schritt haben, mit dem sie ihre Verteidiger schlagen können und vor allem das Passbreak-Game auch sehr gut ins Berliner Spiel zum großen Faktor im Berliner Spiel machen. So, ich denke, die haben einfach durchaus ähnliche Anlagen und wenn der eine sitzt, bringt der andere das eben aufs Parkett, beziehungsweise man sieht sie manchmal nebeneinander und dann hat man einen sehr guten One-Two-Punch. Vielleicht einen der besten der Liga auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es der beste ist, aber mir machen die beide sehr viel Spaß. Und gerade bei Will Cherry, der in Montana große Probleme mit dem Wurf hatte. Ich glaube, in seinem Freshman-Jahr hat er nicht mal 60% von der Freiwurflinie getroffen, weil er eine unglaublich verrostete Wurfmechanik hatte. Und den jetzt in Berlin, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, was er bisher aus dem Feld trifft.
Kann ich dir gleich sagen, aber erzähl weiter.
Sein Dreier sieht einfach sehr sauber aus und dadurch, dass Alba jetzt eben in ihm und Jordan Taylor zwei Point Guards beziehungsweise kleine Flügel hat, die sowohl von der Dreierlinie als auch im Zug zum Korb sehr viel Gefahr ausstrahlen. Das macht Alba einfach zu einem offensiv gefährlichen Team und vor allem in meinen Augen attraktiveren Team. Ich meine, wir beide sitzen in der Mercedes-Benz Arena Woche für Woche, und da macht es natürlich schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man die beiden irgendwie den Korb attackieren sieht.
Ja. Der Vollständigkeit halber, er schießt 65% aus dem Zweierland und knapp 36% aus dem Dreierland. Nicht schlecht. Aber du hast schon angesprochen, ja. Also im Prinzip ist das schon eine ziemliche Metamorphose von Alba dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und das habe ich jetzt auch so, ehrlich gesagt, noch nicht thematisiert gesehen. Es war im letzten Jahr eigentlich ein Frontcourt-dominiertes Team. Klar, ich meine, man hat einen Renfrow gehabt, man hat einen Redding gehabt. Aber häufig ging der Ball doch unter den Korb. Ja, waren die Big Men eigentlich die Scoring- oder die Angriffsoption Nummer 1? Ja, Jamal McLean, definitiv MVP, der immer wieder häufig als erste Option gesucht wurde. Aber auch Marco Barnic und Leon Radosevic waren eigentlich die Pfeiler so ein bisschen vom Alba-Spiel. Natürlich ging der Ball dann manchmal auch wieder raus auf die Guards, die dann in der zweiten Welle etwas kreiert haben oder auf die Flügelspieler. Aber wenn ich mir das jetzt diese Saison angucke, ist es komplett das Gegenteil. Ja? Also er dominiert eindeutig der Frontcourt Es läuft viel über Cherry und Taylor, die im Prinzip die komplette Office initiieren, während die Big Men auch alle ein bisschen, ja, zumindest hinter meinen Erwartungen liegen. Ja, also Kikanovic, klar, der produziert irgendwie seine Punkte, aber das sieht doch sehr, sehr ungelenk aus, was er da veranstaltet. Er ist nicht besonders stark im Rebound, im Post-up. Er hat ein, zwei Aktionen gehabt, wo er wirklich aus dem Post gescored hat, aber das dauert doch echt ein bisschen lange, wenn er denn da dribbelt und irgendwie sich seine Gegner zurechtstellen muss. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Option ist, die dauerhaft über die Saison hinweg Erfolg haben wird, weil Teams sich einfach darauf einstellen und wissen, wenn er irgendwie anfängt zu dribbeln oder so, dann kann man ihm schnell die Hilfe senden und dann muss man erstmal sehen, wie gut er wirklich aus dem Doppel rauspassen kann. Mitchell Watt, na, keine Ahnung, fällt mir eher so ein bisschen auf durch verlegte Korbleger, ja, kann nur mit links abschließen. Ja, und Bobo ist jetzt, naja, okay, da sage ich jetzt lieber nichts dazu. Ja, auf jeden Fall wird es interessant zu sehen, also wie halt, wie Obradovic auch diese Veränderung managt, ja. Also es war immer so eine Sache, die, ich will mal nicht sagen, man ihm vorgeworfen hat, aber wo man immer gesagt hat, er hat halt diese klare Vorstellung von seinem Spielsystem und es ist halt, geht mehr über den Frontcourt und jetzt findet man ihn eigentlich so ein bisschen mit einem Kader wieder, der eher, naja, so ein klassischer Pace and Space Kader, ja, wo mit Penetrieren und Rauskicken gespielt wird über Cherry. Bin mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison einspielt und das und ob das wirklich hat, sozusagen zum Stil passt. Also ich bin da ein bisschen.
Ja, absolute Zustimmung. Ich glaube, du hast eigentlich alles gesagt. Ich denke, dass Obradovic damit nicht zufrieden ist. Es fängt an beim Rebounding, aber es wird ihm auch einfach zu wenig Scoring unter dem Korb sein. Man muss natürlich sehen, dass Alba Berlin eigentlich erst seit 2,5 Wochen im Teamverbund trainieren kann, weil der halbe Kader eigentlich bei der EM war. Dass Kikanovic und gerade ein Mitchell Watt sich vielleicht erst ein bisschen an das Spiel in der Bundesliga gewöhnen müssen. Wobo, ich finde, er ist für seine Verhältnisse nicht schlecht in die Saison gestartet, beziehungsweise gut gestartet und nach 4 Spielen in Ordnung. Ist natürlich die Frage, ob das immer noch der Anspruch sein sollte. Eher nicht. Aber da muss auf jeden Fall auf den großen Positionen noch einiges passieren. Klar, es ist Alba 4-0 gestartet, aber auch in der letzten Saison sind sie mit 14 Siege. Sie haben auf jeden Fall bis Weihnachten nicht verloren. Und letztendlich hat es ihnen gar nichts gebracht, nicht mal die Euroleague.
Ja, und ich sag mal, man muss sich ja halt drum mal angucken, gegen welche Gegner. Ja. Also wir hatten Bayreuth, Tabellenletzter, Göttingen, vorletzter, glaube ich, Crailsheim, Platz 15 oder 16. Ulm war dabei, aber Ulm, naja, war, glaube ich, noch mit einem Fuß in der Sommerpause, zumindest in der ersten Halbzeit. Also das würde ich auch alles ein bisschen, da würde ich die Bälle ein bisschen flacher halten. Das, was ich gesehen habe, war interessant, auf jeden Fall, wie du schon sagtest, sehr attraktives Spiel. Ja. War lange so nicht mehr gewöhnt halt. Dieses Grit and Grind, was man eigentlich so die letzten ein, zwei Jahre gesehen hatte, war halt doch eher durch so ein bisschen schnellere Offense gekennzeichnet. Aber ob man sich da wirklich gegen Bamberg oder München in einer Playoff-Serie in 5 Spielen durchsetzen kann, da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen, weil zumindest jetzt sind halt einfach zu viele Sachen auf Cherry und Taylor konzentriert und naja, da machst du eben die Zone zu, ja, und dann sollen eben die anderen mal produzieren.
Ich denke auch, dass man wirklich sehen kann, wo es mit Alba hingeht. Erst Mitte November, ich glaube, innerhalb von 10 Tagen kommen da Bonn, Bayern und Ludwigsburg. Und ich denke, dass diese Wochen, Anfang Mitte November, die werden für Alba wegweisend und dann kann man auch eher, naja, Prognosen für den weiteren Saisonverlauf
Ja.
wagen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt das Eurocup-Spiel gegen Ludwigsburg, wie das funktionieren würde. Ich meine, Ludwigsburg hat sich im letzten Spiel ein bisschen schwer getan in der Bundesliga, aber die haben,
Hat
glaube
ja
ich,
keiner
jedes.
gesehen.
Ja, ich sagte ja, glaube ich.
Ja.
Aber wir haben wieder nur 65 Punkte zugelassen. Also John Patrick Defense at its best, auch dieses Jahr wieder. Und mit John Brockman ist auf jeden Fall natürlich eine ordentliche Kante unterm Korb. Ja. Und da bin ich mal echt gespannt, wie die, ich will es nicht sagen, etwas weichen, aber doch zumindest etwas filigraneren Kikanovic und Watts und auch Launcher, den hatte ich vorhin noch vergessen, gegen so einen Brocken aussehen. Ja. Also, naja, das wird für mich der erste wirkliche Test sein. So, wer schafft es an die Playoffs? Wer sind die 8 Teams? Sind es die gleichen wie letztes Jahr?
Ähnlich. Also ich denke mal so über Bayern, Bamberg, Alba brauchen wir nicht zu diskutieren. Da weiß ich nicht, so viel kann gar nicht passieren, dass sie das irgendwie nicht schaffen sollten. Ich denke, Bonn ist auf jeden Fall dabei, die ja für ihre Niederlage in Crailsheim sehr viel Kritik einstecken mussten, aber Matthias Fischer ist einfach ein guter Coach. Die haben ein gut zusammengestelltes Team. Ich denke, da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass die es in die Playoffs schaffen. Das Gleiche gilt für mich eigentlich für Ulm. Thorsten Leibenhardt, sehr akribisch arbeitender Trainer. Ich bin kein Fan von Brown, aber der Rest des Teams, gerade jetzt über die ersten Spiele, Augustin Rubit, findet immer besser rein. Ich denke, auch da zeichnen sich die Playoffs schon sehr früh ab, trotz der Niederlagen gegen Alba und Würzburg. Ich glaube, wenn sich das Team einmal gefunden hat, dann kannst du auch wieder zum Heimvorteil reichen. Frankfurt sind natürlich jetzt schwer gestartet, ohne Vogtmann, der sich eventuell operieren lassen muss, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Danilo Bartel und Konstantin Klein, das sind 3 Starter, die fehlen. Je nachdem, wann die wieder zurückkommen, gerade Vogtmann und oder Bartel wären sehr wichtig, weil Morrison doch stark mit Foulproblemen zu kämpfen hatte jetzt über die ersten Spiele und Johannes Richter, so gut er mir gefällt, in engen Spielen gegen gute Gegner am Ende vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, um die nötigen Siege für Frankfurt einzufahren. Deswegen, einer von den beiden muss auf jeden Fall zurückkommen und dann kann das auch mit Platz 5 klappen, so oder so, denke ich, aber schaffen die Frankfurter das? Und für den Rest, weiß ich nicht, ist es mir zumindest noch ein bisschen zu früh. Es gibt Kandidaten, Würzburg,
Ludwigsburg. Könnte man vielleicht,
aber Ludwigsburg natürlich.
Ja. Also ich habe mir auch mal einfach so eine Liste gemacht, die besten 8 und das ist jetzt gerankt, ja. Also Achtung, also kann man nicht später drauf festnageln.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Man muss auch mal einen raushauen hier. An Nummer 1 denke ich Bayern, Nummer 2 Bamberg, Nummer 3 Alba, also ich glaube, das ist jetzt nicht so spektakulär. Nummer 4 Bonn. Ja, ich denke, die Telekom Basketballs werden dieses Jahr den Heimvorteil schaffen. Also das, was ich gesehen habe, das erste Spiel hatte ich nicht gesehen. Aber das, was ich gesehen hatte, hat mir doch echt sehr gefallen. Vor allen Dingen, hey, Brian Scalabrine, White Mamba, Aaron White, ist mein Man. Ist mein Man, also die werden es packen. Ludwigsburg, denke ich, Platz 5, noch vor Ulm, Platz 6, Frankfurt 7 und hey, Oldenburg Nummer 8. Also so ganz abschreiben kann ich sie nicht. Damit sind wir, glaube ich, eigentlich bei exakt den gleichen 8 Themen wie letztes Jahr. So viel zum Thema. Ja, die Liga verändert sich jedes Jahr.
Aber da gehen wir relativ d'accord. Das, bis auf Platz 8, so würde ich dir da eigentlich zustimmen. Auch in der Reihenfolge klingt es plausibel, aber...
Ja, ist noch früh, stimmt halt. Es ist aber bloß lustig, wie immer erzählt wird, dass es ist halt so unvorhersehbar, die Basketball-Bundesliga und all die Kleinen können die Großen schlagen und so weiter. Stimmt ja auch zu einem gewissen Grad, ja. Aber über 34 Spiele, come on, also... Ich denke, 7 Teams kann man eigentlich zu 99%, nicht 99, vielleicht 95% am Anfang der Saison vorhersagen. Die 7 Teams der 8, die in den Playoffs landen. Und wenn man jetzt wirklich 8 von 8 richtig liegt, denke ich, schafft man immer noch zu 75%. Also, ja, I don't know. Wir werden es am Ende der Saison sehen. Irgendjemand wird mir jetzt vielleicht das Tape hier von vorspulen und ich stehe da wie ein Depp, aber hey, das riskiere ich jetzt mal. Abstiegskandidaten. Wen hast du da? Also ich habe Göttingen und den MBC und Tübingen vielleicht.
Ja, von Tübingen war ich eigentlich sehr begeistert. Nach dem ersten Spiel gegen Göttingen. Nicht, weil sie mit 40 Punkten gewonnen haben, natürlich hat das eine Rolle gespielt, aber sie haben mir auch einfach sehr gut gefallen. Das ist natürlich ein sehr dreierlastiges Spiel, das ich damit auch automatisch attraktiv finde und dann vielleicht, naja, nicht ganz so objektive Maßstäbe anlege, ich weiß es nicht, aber ich dachte, die könnten auf jeden Fall dieses Jahr eine Rolle spielen. Also viele hatten sie als Absteiger schon vor der Saison, da bin ich, war ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ich hätte sie eher Richtung Playoffs gesehen. Und ich glaube, jetzt stehen sie auf Platz 10 mit diesem einen Sieg über Göttingen und zwei Niederlagen. Ich glaube weiter nicht. Ich glaube nicht, dass Tübingen absteigt. Bayreuth sieht natürlich gar nicht gut aus. Da ist offensiv wenig bis nichts zu erkennen zu diesem Zeitpunkt. Und auch defensiv Land unter. Wobei ich gerade Bayreuth haben wir ja in Berlin schon gesehen. Und in der Halle sieht man dann immer noch ein bisschen mehr als am Fernseher. Und mir hat eigentlich Jake Odom sehr gut gefallen. Ich dachte, es sei ein guter Point Guard, der in der Liga doch sein Team führen kann. Wird sich zeigen, ob er in diese Rolle reinwächst, im Saisonverlauf. Ihm persönlich würde ich es wünschen.
Ja, ich hatte Bayreuth eigentlich auch nicht so schlecht in Erinnerung nach dem Spiel in Berlin, aber na gut, die Tabelle spricht für sich und ja, die anderen Spiele waren jetzt echt nicht so prall. Ich würde auch eher denken, Göttingen, MBC und Bayreuth, dass die doch die klassischeren, nicht klassisch, Scheißwort, aber eher Abstiegskandidaten sind als Tübingen. Aber ja, ich denke, Tübingen schafft es auch und eher einer von den Dreiern oder zwei von den drei anderen werden sich um die letzten beiden Plätze streiten.
Ja, vielleicht könnte man Hagen noch mit reinwerfen.
Okay.
Ich weiß es nicht genau. Ich meine, Hagen ist kein Team, das sich über den Frontcourt definiert. Und klar, Ivan Elliott hatte jetzt gerade am Wochenende zumindest ein starkes erstes Viertel. Aber trotzdem denke ich, dass da noch ein bisschen tiefer unterm Korb zu wenig ist, wenn ich mir Owen Klaassen angucke, wie unglaublich schwach der am Korb agiert in der Offensive. Das ist dann schon noch mal ein deutliches Downgrade zu Keith Ramsay im letzten Jahr. Ich glaube, die stehen jetzt auch bei zwei Niederlagen. Und wie gesagt, Prognosen sind eigentlich, es ist viel zu früh für Prognosen. Aber auch da wäre ich mir nicht so sicher, dass die da im gesicherten Mittelfeld ihren Platz finden.
Also besonders, also Mittelfeld, also eigentlich all die anderen Teams, also die Nicht-Top-Teams, ich finde, die sind definitiv schon enger aneinander gerückt. Also wenn man sich da anguckt, ja, Braunschweig, auch Gießen war okay, Crailsheim besser als letztes Jahr, Frankfurt und so. Also das ist schon nicht einfach, da zu gewinnen. Also ja, das ist, da hat man auf jeden Fall auch eigentlich jeden Spieltag wirklich, ja, enge Spiele und interessante Spiele, die man sich angucken kann. Aber wie gesagt, ob es für den nächsten Schritt, das heißt, ja, bis an die Grenze der Playoffs reicht, ist bei vielen dieser Teams für mich doch fragwürdig und naja, dann bleibt es eben, ja. Also wie letzte Saison, da war es ja, weiß ich nicht, bis kurz vor Ende Tabelle, dass ja wirklich Plätze 9 bis 14 oder so wirklich nur ganz wenige Punkte getrennt haben halt. Ich denke, da können wir uns die Saison auch drauf einstellen, dass es im Tabellenmittelfeld und im unteren Drittel doch richtig Konkurrenz geben wird. Aber noch eine andere Sache, über die ich mit dir sprechen wollte. Du hast, ich glaube, gestern oder vorgestern einen Tweet rausgehauen. Ja, da ging es ein bisschen darum, ja, was muss die Liga eigentlich machen? Was sind eigentlich die Aufgaben, die man hat, um letztendlich auch im Jahr 2020 das selbstgesteckte Ziel erreichen zu können, nämlich die beste Liga Europas zu sein. Sind es eben Sachen, dass man sagt, hey, okay, wir machen Marketing, wir hauen geile Tweets raus und so weiter, oder muss man auch wirklich ein bisschen Groundwork-Arbeit reinlegen und kleine Sachen verbessern, wie die Aufzeichnung der Spiele, wie Schiedsrichterleistung und so weiter. Und da hat sich doch mit einigen Leuten eine etwas größere Diskussion auf Twitter entsponnen. Und vielleicht können wir hier dann nochmal ein bisschen anknüpfen, denn ich stimme da mit dir völlig überein. Ja, also ich bin der Meinung, dass die Liga ihren Aufgaben nicht optimal nachkommt. Ja, vor allen Dingen den administrativen Aufgaben. Und man muss sich schon die Frage stellen, ja, man hat diesen Riesendeal mit der Telekom gelandet und das ist ein großartiges Produkt, was da mit Telekom Basketball geschaffen wurde. Welche Hausaufgaben muss die Liga tun, ihrerseits, administrativ und marketingtechnisch, um wirklich den Sport voranzubringen?
Ja, ich fange einfach mal mit diesem Kommentar an, mit dem ich das gestern so ein bisschen angestoßen habe, mehr oder weniger zufällig. Da ging es darum, dass in Oldenburg die Shot Clock ausgefallen ist.
Ja.
Und dann haben wir, nachdem das Spiel nicht aus der Halbzeit kommt und es sich zieht und zieht und Problem nicht gelöst werden kann, stellt man irgendwann diese kleinen 24-Sekunden-Uhren, die mobilen, unten rechts neben den Korb.
Die Regionalliga-Uhren.
Die Regionalliga-Uhren, genau. Und damit spielt man in die zweite Halbzeit. Das ist für mich einfach schwierig zu akzeptieren. Klar, wenn man die Technik nicht zum Laufen kriegt, dann ist das der Moment, wo man improvisieren muss, und das hat man getan. Und man hat zumindest das Spiel zu Ende spielen können. Aber in meinem Verständnis von einer professionell geführten Bundesliga kommt es zu diesem technischen Problem gar nicht erst. Und das ist ja nicht so, als wäre das das erste Mal in Oldenburg passiert oder als wäre es das erste Mal diese Saison passiert, als wäre das einfach ein Problem, das selten auftreten würde. Es begleitet einen einfach. Ich war es das Spiel gegen Ulm, das nicht pünktlich beginnen konnte in Berlin, weil die Anzeigetafel nicht anlief. So, das sind einfach Fehler. Klar können die passieren, aber ab einer gewissen Häufigkeit wird's dann irgendwann auch peinlich. Beziehungsweise stelle ich in Frage, dass da professionell genug gearbeitet wird.
Ja, das wirft natürlich schon die Frage auf, und da wiederhole ich mich zu dem, was ich vorher gesagt habe. Was sind eigentlich die Aufgaben? Okay, also Spieldurchführung oder Durchführung des Spielbetriebs ist, sage ich mal, eigentlich die Hauptaufgabe der Führung der Basketball-Bundesliga. Ja, dazu gehört natürlich Spielplanansetzung. Ja, dazu gehört, dass da ein technischer Kommissar sitzt, dass die Schiris bereitgestellt werden und all dieses ganze Administrative drumherum, ja, dass zugesehen wird, dass rechtzeitig angefangen werden kann, dass da ein paar Scouter sitzen, die alles aufschreiben und alles in Spielberichtsbogen eintragen und damit alles später nachher auf der Webseite veröffentlicht wird. Es ist schon so, dass eigentlich ein Großteil der, ich sag mal, genuinen Aufgaben der Basketball-Bundesliga, nämlich Content, größtenteils ausgelagert wurde, nämlich zur Telekom. Aber wenn man eben schon sagt, okay, eigentlich diese ganze Sache, ja, Bilder und Postgame-Shows und Interviews und all diesen ganzen Kram, den machen wir gar nicht mehr, ja, den überlassen wir jemand anders, einen Dienstleister, dann muss ich doch aber sagen, die Aufgaben, die mir noch verbleiben, dann soll ich wenigstens darauf meine Ressourcen konzentrieren und zusehen, dass das reibungslos funktioniert. Und da bin ich ganz bei dir. Das ist diese Saison, meines Erachtens, gab es da nicht nur einen Stillstand im Vergleich zum letzten Jahr, sondern ist schlechter geworden. Du hast die technischen Probleme angesprochen, aber es sind für mich auch noch andere Sachen. Ja. Also beispielsweise finde ich auf der Webseite nicht mehr, welche Schiedsrichter ein Spiel gepfiffen haben. Mhm. Ja, wir wollten jetzt bei basketball.de eine Schiedsrichteruntersuchung starten, also ähnlich wie es letztes Jahr schon gemacht wurde, wo halt das erste Mal versucht wurde auszuwerten, welche Schiri-Crews tendenziell wie pfeifen. Ja, und auf einmal steht man da und sagt, okay, die Schiedsrichter sind nicht mehr da. Ja, guckt man sich auf die Liste der Schiedsrichter, Basketball-Bundesliga, sieht man den schöne Übersicht, klickt auf eine Person rauf, sieht auch, hey, der hat die und die Spiele gepfiffen. Ja, aber nur von letztes Jahr. Dieser steht einfach nicht mehr da. Ja, und das sind also Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, ihr seid ein 85-Millionen-Euro-Unternehmen, ja, und wenn schon kein Videomaterial von euch produziert wird, ja, dann soll ich doch zumindest Sachen wie die Webseite uns auf dem vernünftigen technischen Stand halten. Und denke ich jetzt mal ein bisschen hinterher, weil man auch irgendwo nicht den Handlungsdruck sieht. Und das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen.
Das wundert mich auch, weil, wie du ansprichst, die Fehler gerade auf dem Gebiet, so auf der Website und gerade was die Statistiken angeht, doch deutlich schlimmer geworden sind, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Und ich weiß nicht genau, was sie da im Sommer umgestellt haben, ob sie es eigentlich besser machen wollten oder ja, ich habe keine Ahnung, aber wenn man sich die Wurfstatistiken, die Wurfdaten anguckt, wie völlig daneben die sind. Ich glaube, stimmt, nur bei Bayern hattest du jetzt heute irgendwie rausgehauen bei Twitter. War auch mein Eindruck. Ich habe irgendwann auch gar nicht mehr geguckt, so weil ich gemerkt habe, okay, das verändern die nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. So, aber das ist das eine. Die Wurfdaten haben sich verpflichtend ohnehin erst seit einer Saison, aber immerhin verpflichtend. Es ist verpflichtend für die Vereine, diese Wurfdaten zu erheben. Und es passiert, die werden ja erhoben, aber irgendwo auf dem Weg von Halle zu Ligazentrale in Köln scheinen diese Daten auseinander zu explodieren. Ich weiß nicht, was der Grund für diese Fehler ist, aber ich finde es beängstigend, dass die Saison 2 Wochen läuft und sich nichts getan hat. Gleichzeitig, ja?
Ja, und das Lustige ist halt, die fehlerhaften Wurfdaten, die sehen doch alle sehr ähnlich aus von den verschiedenen Spielen. Ja, man hat immer ein Cluster auf der linken oberen Ecke und der rechten oberen Ecke und sehr, sehr viel und relativ viele Würfe im, ja, rund der Mittellinie. Also mein erster Gedanke war, okay, das ist halt ein systematisches Problem, dass irgendwas mit der Skalierung nicht stimmt, dass die Punkte richtig vom Scouter eingetragen wurden, aber einfach nicht auf der Webseite, auf diesem kleinen Spielfeld da richtig projiziert wurden. Aber dann sehe ich halt die München-Spiele und da funktioniert es. Ich weiß nicht, ist es einfach eine andere Software oder so? Keine Ahnung halt, ja. Aber es interessiert offensichtlich auch keinen.
Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ist es ein systematischer Fehler, so dann gilt es, den zu finden. So, und jeder, der irgendwann mal ein bisschen Code geschrieben hat, der weiß, wie mühselig diese Arbeit sein kann. Aber wenn es dein Code ist, wenn du den geschrieben hast, dann hast du zumindest einen groben Überblick, wo du was findest. Und wenn du dich dann dran setzt, dann findest du auch den Fehler irgendwann. Innerhalb von 2 Wochen sollte einem das gelingen. Und wie du sagst, so. Was da durchaus ein bisschen beängstigend ist, dass es bei manchen funktioniert, bei anderen nicht, weil das dann irgendwo auf menschliches Versagen wäre jetzt zu viel. Aber irgendeine Schnittstelle scheint da nicht richtig zu funktionieren und den Fehler zu finden, ist dann vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger.
Ja, und es scheint generell, ja, wie wir eigentlich vorhin schon gesagt haben, so ein bisschen das Problembewusstsein zu fehlen und stattdessen ist alles so ein bisschen, naja, und den Teppich zu kehren halt so, ja. Also ich sehe nicht, also ich halte mir die Augen zu und dann ist das Problem nicht da, ja. Ich reagiere nicht auf Kommentare und dann scheint es aus der Welt zu sein. So, ja. Irgendwann werden die Leute halt aufhören, sich aufzuregen und das ist meines Erachtens genau das Gegenteil von Professionalität. Und ich hatte vorhin angesprochen, dass ich im Vergleich zur letzten Saison eigentlich nicht nur einen Stillstand sehe, sondern teilweise auch einen Rückschritt. Ja, das war jetzt ein Punkt, den wir angesprochen haben, Wurfdaten beispielsweise. Aber auch, weiß ich nicht, letzte Saison hatten wir doch auch während des Spiels diese Instant Replays, richtig? Diese Snappy-Videos, wo man sagen könnte, okay, ja, es ist eine neue Entwicklung, die BBL rausgebracht hat, das ist ein Schritt vorwärts. Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt mögen und sagen, das ist jetzt der kriegsentscheidende Punkt, warum man 2020 die beste Liga der Welt wird. Aber es war auf jeden Fall ein Schritt, wo man sagt, okay, da passiert was Neues. Ja, man hat da auch regelmäßig ja, Courtsider gehabt, also Leute, die halt getwittert haben und so. Es war zumindest was man ligaseitig an Content bereitgestellt hat. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, all diese Sachen sind nicht mehr da. Ja, also ich überlege echt, warum soll man auf die Webseite der BKBBL gehen? Also es sind kaum Artikel da, die News sind, weiß ich nicht, also die hat man 10-mal vorher auf den Webseiten der Vereine gelesen. Da ist jetzt wenig an Creative Content, der irgendwie ligaseitig produziert wird. Dabei war man doch eigentlich mal meines Erachtens auf dem Weg, dass man sagt, okay, ja, wir produzieren hier unseren eigenen Stuff, wir werden halt ein Team bereitstellen. Redaktionelles Team intern, die Sachen aufbereiten, die Beiträge machen, die Videos machen, die Spielberichte schreiben und so weiter. Viel kommt da zumindest bei mir als Endnutzer nicht an. Also ich sehe nicht, warum ich auf BKBBL gehen sollte und mir Sachen angucken sollte.
Naja, dieses redaktionell arbeitende Team gibt es bei der BKBBL ja schon. Und da möchte ich auch nochmal den letzten Punkt aufgreifen, den du genannt hast. Und das ist diese stoische Ruhe, mit der man Kritik begegnet. Einfach nicht zu antworten und das Problem sozusagen totzuschweigen. wenn man sich die Facebook-Seite oder die Twitter-Seite der BBL anguckt, dann ist sie sehr gut geführt. So die sprachlichen Mittel sind nicht unbedingt meins. Ich würde so einen Social-Media-Kanal von der Basketball-Bundesliga anders führen, nicht so auf dieses coole, hippe Sprachbild aus sein, ja, sondern eher professionell beziehungsweise sachlich formulieren. Aber das ist eben der Linie, dafür haben sie sich entschieden und das muss man ihnen auch anrechnen, das ziehen die durch. Gegen alle Kritik, das machen die einfach und das finde ich okay, weil Konstanz in dem, was du tust, wichtig ist. Egal, wer damit übereinstimmt oder wer nicht. Und wenn ich mir jetzt die Facebook-Seite der Liga angucke, dann finde ich auch diese kurzen Highlight-Reels, diese kurzen Videos, ich glaube, du hast die Snappy genannt. Also die scheint es anscheinend immer noch zu geben, aber viele Verlinkungen führen eben zu telekombasketball.de. Und das ist eben, wie du sagst, auch darin begründet, dass sie das einfach nicht mehr selber machen müssen. Es gibt jemanden anderen, der das produziert. Und die können sich dann eben eher darauf konzentrieren, dieses Material zusammenzutragen und zu teilen. Was dann wiederum Leute auf die Telekom-Basketball-Seite bringt und sie vielleicht ein Abonnement abschließen lässt. Ich denke, die werden schon einen Plan haben, der damit einhergeht. Und gleichzeitig, was diese Ignoranz angeht, die man manchmal fühlt oder die ich habe das Gefühl, warum, oder ich frage mich, da stellt jemand eine Frage, warum das und das und das nicht funktioniert und es wird einfach totgeschwiegen und gehofft, dass der Kritik Äußernde sich nicht nochmal meldet. So, das ist für mich im ersten Moment sehr unprofessionelles Verhalten, wie du ja auch schon gesagt hast. Auf der anderen Seite darf man auch nicht den Fehler machen und die Social-Media-Abteilung der BKBBL gleichsetzen mit der BKBBL. Natürlich sind die am präsentesten, weil die Redaktion, die für Social Media zuständig ist, die in dem, was sie tut, glaube ich, sehr gut ist und einen sehr genauen Plan verfolgt, die sind natürlich am offensichtlichsten. So, sie leiten die Außendarstellung und deswegen nimmt man sie am ehesten wahr. Aber nur, weil sie jetzt nicht auf die Kritik eingehen, und das ist für mich auch schwer zu akzeptieren, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nur, weil sie nicht auf die Kritik eingehen, heißt das nicht, dass sie nicht irgendwo ankommt. Es geht dann, oder für die Abteilung geht es dann darum, das, was kritisiert wird, an die richtigen Kanäle weiterzuleiten, an die richtigen Personen, die dafür zuständig sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, weil sie da auch gar nichts verloren haben. Und solange sie das tun, und ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, dass sie das tun, ich weiß nicht, ob sie das tun, aber solange sie das tun, ist es irgendwo auch in Ordnung, diese Kritik zu ignorieren. Ich finde es absolut falsch und mich regt das tierisch auf, aber ich kann verstehen, dass sie das machen, solange sie die Kritik trotzdem weiterleiten. Dadurch, dass sie allerdings nichts verändert, dass all die Kritik, die jetzt in den ersten Wochen geäußert wurde, dass sie nichts bewirkt hat, zweifle ich da vielleicht ein bisschen dran, aber ich denke, da muss man ein bisschen abwarten. Und wie gesagt, mein eigentlicher Punkt ist, es ist, glaube ich, ganz wichtig, bei all der Kritik nicht die Social-Media-Abteilung gleichzusetzen mit dem, was die BBL tut, weil da hinter den Kulissen vieles abläuft, was am Frontend nie ankommt. Aus gutem Grund auch.
Also ein Punkt, der auf jeden Fall auch noch wichtig ist, ist, welche Zielsetzung hat man sich ligaseitig gesetzt nach dem Telekom-Deal? Der Telekom-Deal war definitiv die größte positive Leistung der letzten Jahre. Ja, das ist eigentlich eine Sache, um die uns halb Europa beneidet, hochqualitative Übertragung und so weiter. Man kann sich alle Spiele angucken und das ist eine Sache, die keine andere Sportart so hat und der Basketball in Europa so auch noch nicht hat, obwohl ich gerade irgendwie gestern oder so gelesen hatte, dass die spanische ACB jetzt auch an einem League Pass arbeitet. Ja. So, aber da fragt man sich jetzt, wenn jetzt die Liga das Hauptproblem ist, was sie vorher hatte, ja, dass sie eigentlich kein Mediencontent hatte, der nicht weitgehend verfügbar war für alle Nutzer. Wenn sie das Problem jetzt gelöst hat, ist jetzt die Frage, wo will man in den nächsten 3 Jahren hin? Ja? Klopft man sich jetzt einfach auf die Schulter und lehnt sich zurück und sonnt sich so ein bisschen in der Tatsache, dass man jetzt diesen großartigen Deal geschlossen hat und dreht die nächsten 3 Jahre Däumchen?
Sie könnten sich ja ein Stück weit auf ihre Kernbereiche konzentrieren, die wir auch im Vorfeld jetzt schon angesprochen hatten, so zumindest wichtige Punkte wie den Spielablauf, zu sichern, die Kampfgerichte mit guten Kräften auszustatten, einfach dafür sorgen, dass der Spieltag reibungslos abläuft. So, ich denke, das sind so die Kernkompetenzen, die bei der Liga liegen. Und darüber hinaus haben sie natürlich online auch die Möglichkeit beziehungsweise das Ziel, Basketball in seiner Attraktivität. Nicht jedes Spiel ist attraktiv, erst recht nicht die ersten drei Viertel. Aber das, was attraktiv ist, die Dunks, die spektakulären Dreier, das, was einfach den neutralen Sportinteressierten, aber nicht Basketballverrückten Fan anzieht, die so aufzubereiten, dass sie viele Timelines erreichen, dass es einfach von Leuten gesehen wird, die sonst weniger mit Basketball am Hut haben, erst recht mit der Basketball-Bundesliga. Und das ist ja auch ein großer Kritikpunkt an dem Telekom-Deal. Einen, den ich jetzt nicht in vollem Maße teilen würde, aber da geht es eben darum, dass Basketball erneut hinter der Paywall verschwindet. Wenn man jetzt gesehen hat, wie schwach die Zuschauerzahlen bei Sport 1 gestern wieder waren. Ich glaube, es waren 60.000. Ja.
80.000.
80.000 waren es, okay. Das ist natürlich für Sport 1 eine vernichtend geringe Quote. Also für die war es ja schon schwer, wenn sie 140 oder 160.000 Zuschauer hatten vor der Telekom. Das Ganze jetzt nochmal halbiert, ist natürlich etwas, was sich für die überhaupt nicht lohnt. Das hingegen würde ich nicht unbedingt der Telekom zuschreiben. Also natürlich muss man sehen, dass die Telekom mittlerweile über 80.000 Abonnenten hat. Einer davon bin ich und ich gucke mir das auch auf Telekom Basketball an und nicht auf Sport 1. Ich denke, wenn man die beiden Zahlen zusammenrechnet, die 80.000 bei Sport 1 und die 80.000 Telekom Basketball Abonnenten, ist man ja wieder bei den 160.000, die es vorher auch waren. Trotzdem ist es natürlich wichtig, in meinen Augen ist es wichtig, dass BBL Basketball im Free-TV zu sehen bleibt. Und dass Sport 1 seit Jahren so schwache Quoten hat, liegt natürlich auch an denen. Ich verstehe nicht, warum man das Konzept auch in Absprache mit Telekom Basketball und der Liga nicht einfach ändert. Wenn ich mir die Fußball-Bundesliga angucke, in der Fußball-Bundesliga kommt jeden Samstag um 18.30 Uhr, und das war nicht immer so, das ist meinem Gefühl erst seit ein paar Jahren so, vielleicht 5, 6, 7, kommt jeden Samstag um 18.30 Uhr das Topspiel des Spieltags. Da im Vorfeld der Saison werden die Begegnungen pro Spieltag festgelegt und dann später terminiert. Und dann wird geguckt, okay, welche Spiele haben wir an diesem Wochenende? Welches ist das beste Spiel? Welches können wir auf den 18:30-Spot legen? Und ich verstehe nicht, warum man in der BWL nicht Ähnliches verfolgt. So, es gibt zwei Zeiten momentan. Das ist samstags 20:30 Uhr und sonntags 17 Uhr. Da läuft an jedem Spieltag mindestens ein Spiel. So, die beiden Slots sind immer besetzt. Dann könnte sich Sport 1 doch einen dieser beiden Slots aussuchen und immer, gar nicht auf andere Tage ausweichen, sondern immer diesen einen Slot mit Basketball besetzen. So, dann wüssten die Leute, okay, irgendwann hätten sie verinnerlicht, Sonntagmittag, Nachmittag um 17 Uhr kommt Basketball. So, man hat vielleicht sowieso nicht viel zu tun am Sonntag, wenn das Wetter schlecht ist, und das ist es ja in der Basketballsaison die meiste Zeit. So, dann haue ich mir Sonntag 17 Uhr den Fernseher an und lande dann irgendwie bei Sport 1. So, und dann könnte man natürlich einen Schritt weitergehen und sagen, okay, dann gucken wir von der Liga, dass wir da auch ein gutes Spiel präsentieren.
Ja, aber weißt du, also ja, im Prinzip kann ich dem nicht widersprechen. Aber letztendlich, also was der Theorie so ein bisschen zugrunde liegt, ist die Tatsache, dass es halt genug, ich sag mal, Laufkundschaft gibt. Ja, Leute, die einfach rumseppen, die Casual Fans, die jetzt nicht Telekom Basketball haben, die einfach mal so Bock haben, Basketball zu gucken. Ich denke, wenn ich mir so wirklich die, ja, Zielgruppe ist vielleicht das falsche Wort, aber die Gruppe angucke, die jetzt wirklich aktiv den Fernseher anmachen, um Basketball zu gucken, das ist eine, meines Erachtens, eine relativ feste Community in Deutschland. Und 90% von denen werden so, oder von mir ist 80%, egal, jedenfalls die Mehrheit, hat Telekom Basketball. Ja, und die werden es halt darüber gucken. Und vorher bei Sport 1 hatte eben genau die Gruppe auch geguckt, ja, plus vielleicht ein bisschen Laufkundschaft. So, aber nur fällt jetzt diese große Gruppe weg, weil die eben sagen, okay, warum soll ich es mir auf Sport 1 angucken? Ist halt Werbung ständig und ein schlechtes Produkt, schlechte Kommentatoren und so weiter. Dann gucke ich es eben auf Telekom Basketball. So, damit fällt der klassischen Quote, ja, in Sport 1 fallen vielleicht 60, 70, 80% der Zuschauer weg. Wie sollen die das auffangen? Ja? Woher soll der Ersatz kommen? Und ich denke, selbst in einem Best-Case-Szenario, ja, wenn Sport 1 die 80.000 Zuschauer, die das lieber bei Telekom Basketball gucken, wenn sie die ersetzen können, durch wen auch immer, ist man immer noch auf dem gleichen schlechten Level, dem man vorher war.
Naja gut, aber man hat ja auch weniger Ausgaben. Man muss es ja nicht mehr produzieren. Sport 1 setzt ja nur noch irgendwie einen Moderator vor den Fernseher irgendwo in München, der das kommentiert. Man hat ja die ganzen Produktionskosten nicht mehr. Die gehen ja komplett an die Telekom. Die regelt das ja alles. Die kriegen ja eigentlich ein fertiges Produkt, wo sie nur noch eine Stimme drauflegen müssen. Und das ist sehr vereinfacht dargestellt. Aber natürlich haben sie weniger Anreiz, das zu machen, gleichzeitig eben auch weniger Risiko, weil weniger Ausgaben. Und ich denke natürlich, die Leute, die vorher Basketball geguckt haben, die sehr Basketball interessiert sind, die sich für die Big Basketball Bundesliga interessieren, die finden das egal, wo es läuft. Und für die ist Telekom Basketball das Beste, was es gibt. So. Aber trotzdem muss man diese Laufkundschaft, darf man diese Laufkundschaft nicht vernachlässigen. Ich denke da zum Beispiel an mich als etwas jüngeren Menschen, der irgendwie ziemlich viel Zeit hatte. So, es gab einfach so gewisse Tage, ich wusste, am Wochenende läuft eigentlich den ganzen Tag Wintersport. Und es hat mich überhaupt nicht unbedingt interessiert, aber trotzdem bin ich immer wieder da gelandet und ich kannte die Namen der Skispringer und ich kannte die Namen der Biathleten. So, ich habe das einfach so wahrgenommen. Es war immer wieder Teil so meines Fernsehkonsums, in welcher Form auch immer. Und hat deswegen in meiner Wahrnehmung eine größere Rolle gespielt. Ich wusste oder weiß immer noch, auch wenn ich heute nicht mehr einschalte, ich weiß, sonntags um 14 Uhr läuft höchstwahrscheinlich Formel 1, zumindest alle 2 Wochen. So. Und dadurch, dass ich wusste, dass es um 14 Uhr läuft, habe ich ab und zu mal reingesetzt. So, ich kannte die Fahrer, ich kannte die Rennstelle. Heute ist das alles nicht mehr so. Aber allein dadurch, dass diese Sportarten liefen und ich ungefähr wusste, wann, habe ich das einfach wahrgenommen als etwas, was in Sportdeutschland wichtig ist.
Ja.
Und wenn Basketball komplett aus dem Fernsehen rausfiele, dann würde man so auch diese jungen, unreflektierten Fernsehzuschauer, wie ich es damals war, verlieren. Und das finde ich dann schon schade, beziehungsweise auch problematisch.
Ja, also da hast du schon einen Punkt, weil irgendwo kann es ja nicht darum gehen, dass letztendlich der Kuchen immer gleich groß bleibt und sich die Leute eigentlich nur drum streiten, wer jetzt nur einen größeren Anteil von einem kleinen Kuchen bekommt. Ja, also letztendlich ist allen geholfen, wenn der Kuchen größer wird. Und das schafft man halt nur, indem man neue Zuschauer generiert. Aber, und darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber du sagtest vorhin, okay, die Produktionskosten sind geringer, also hat Sport 1 eigentlich doch immer noch ein Anreiz, die Sache zu senden. Aber dazu muss man allerdings auch sagen, dass es ja wiederum Opportunitätskosten gibt. Ja? Also wenn die jetzt Basketball in einem Slot 17 Uhr bringen und da nur 80.000 Leute einschalten, auch wenn das denen nichts an Produktionskosten ist, du bezahlst irgendeinen Moderator ein paar hundert Euro, damit der die Sache macht, du hast die Produktionskosten nicht mehr, aber du könntest vielleicht in diesen 17 Uhr Slot irgendwas anderes bringen. Ja? Du könntest vielleicht hier die PS-Profis reinhauen, oder, keine Ahnung, Daniela Katzenberg oder wer auch immer mittlerweile auf Sport 1 gesendet wird. Und du würdest halt eine höhere Einschaltquote kriegen. Ich glaube, 80.000, 100.000 Leute, wie auch immer, das bringt es einfach nicht für Sport 1. Und fürs Produkt, Basketball, weiß ich auch nicht, ob es jetzt so gut ist, wenn sich halt die Kräfte so zersplittern. Wenn du halt ein paar Leute hast, die hier gucken, ein paar Leute hast, die da gucken. Ich bin geneigt, da Frank Buschmann zuzustimmen, der es, glaube ich, im zweiten Telekom Basketball-Podcast gesagt hat, vielleicht sollte man einfach am Anfang die Kräfte bündeln und sagen, okay, man muss die Leute in eine Schiene zwingen. Ja, und dann erstmal sehen, und die Schiene wäre in dem Fall Telekom Basketball, weil das, sage ich mal, der Hauptpartner ist, der Basketball-Bundesliga, da laufen halt alle Spiele. Und wenn sich das halt erstmal etabliert hat und wenn halt Community stabil ist, dann kann man vielleicht irgendwelche großen Events, wie beispielsweise Pokalfinale und so, ja, also die, denke ich, werden sicherlich immer noch im Free-TV laufen und Nationalspiele halt auch. Ich denke generell diese ewige Diskussion um, hey, wie läuft's im Fernsehen und das muss präsenter im Fernsehen sein, geht so ein bisschen, ja, die ist so ein bisschen oldschool halt, ja, die ist so ein bisschen 80er. Ich denke nicht, dass das Fernsehen in Anführungsstrichen kriegsentscheidend sein wird. Wo verbringen junge Leute die meiste Zeit? Es ist heutzutage am Smartphone. Ja, und was sind so die klassischen Zeitfresser am Smartphone? Das sind Leute, verbrachten früher mal die meiste Zeit auf Facebook. Dann wurde Facebook abgelöst von WhatsApp. Ja, auf Twitter gehen Leute sehr, sehr viel. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen das Modell, mit dem sich halt, ja, mit dem sich auch die BKBBL messen muss. Weil die einzige Ressource, die immer begrenzt sein wird, ist die Zeit. Ist die Zeit, die der Mensch an einem Tag zur Verfügung hat. Und irgendwie wird er diese Zeit immer aufteilen. Ja, er wird aufteilen mit Fernsehkonsum, er wird ihn aufteilen mit Twitter-Konsum, mit WhatsApp-Konsum und so weiter. Und da muss man sich halt behaupten gegen die anderen Sachen. Fernsehen ist vor allen Dingen zu festen Sendezeiten, ist, glaube ich, Jahr für Jahr im Rückgang. Vor allen Dingen junge Leute können eigentlich mit diesen klassischen 20:15 Fernsehzeiten gar nichts mehr anfangen. Und ich denke auch, dass da jetzt nicht viel mit gewonnen ist, wenn man jetzt unbedingt Basketball nur übers Fernsehen definieren wird. Ich denke, die mobilen Plattformen, YouTube oder On-Demand-Fernsehen, wie in dem Fall Telekom Basketball, wo man sich Spiele angucken kann, wann man möchte, werden über kurz oder lang, wahrscheinlich eher kurz als lang, ja, das ist das klassische Fernsehen, zumindest in der werberelevanten Zielgruppe, ablösen. Und in 3 Jahren wird wahrscheinlich keine Sau mehr fragen, hey, wann kommt's im Fernsehen, sondern ich weiß, es kommt dann, wann ich meinen Fernseher anmache und auf Play drücke.
Ja, die Grenzen verschwimmen da einfach. Und das sagen sie ja auch in dem Telekom Basketball Podcast, dass in 3, 4 Jahren die Quoten anders erhoben werden. So, und natürlich ist das so. Gleichzeitig muss man eben auch einfach nur gucken, was Stefan Holz denkt, der neue Geschäftsführer der BKBB Basketball Bundesliga. Der hat in einem Interview mit Telekom Basketball gesagt, er möchte mehr Basketball im Free TV. Und ob das jetzt stimmig ist oder nicht. So, diese Aussage hat er getätigt, also möchte er das anscheinend. Und dann denke ich einfach, wenn Basketball im Free TV, dann doch bitte, und da bin ich nicht der Erste, bei weitem nicht der Erste, ich wiederhole das nur, was viele andere vor mir gesagt haben, wenn Basketball im Free TV, dann mach doch einfach ein Slot, Sonntag 17 Uhr, Samstag 20:30 Uhr, mir egal, aber einen Termin, den sich alle einprägen können.
Ja, das würde der Sache auf jeden Fall nicht abträglich sein. Ja, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Wenn man konkurriert um die Zeit, muss man vielleicht andere Wege gehen. Und eine Möglichkeit oder die klassische Möglichkeit, die eigentlich jetzt nicht nur in der Werbeindustrie, sondern eigentlich auch von der Fernsehindustrie mehr und mehr gefahren wird, ist halt, du musst den Zuschauer engagieren, dass er mitmachen kann. Ja? Engage the customer sozusagen. Und was halt ein Riesending ist, vor allem in Amerika, ist beispielsweise ist Fantasy Sports. Ja, das ist eigentlich ein klassisches Beispiel, wie man halt die Grenzen aufbrechen kann zwischen der Welt, wo man einfach sitzt und sich passiv beschallen lässt, hin zu einer Möglichkeit, in der man selbst mitmachen kann, in der man Teil von dem Ganzen wird halt. Ja. Also ich meine, irgendwann wird es vielleicht so sein, dass man sich vielleicht eine Virtual Reality Brille aufsetzen kann und irgendwie direkt einen Spieler am Spielfeld verfolgen kann. Aber da sind wir noch nicht. Aber eine Möglichkeit ist, wie man Leute ja, zum Sport bringen kann und dafür begeistern kann und involvieren kann. Es sind eben solche Geschichten wie Fantasy Sports. Ich finde, es ist ein völlig unterentwickeltes Konzept und Markt, vor allen Dingen in Deutschland. In Amerika ist es ein Riesending. Ja, also ich glaube, DraftKings oder so, die haben die höchsten Werbeausgaben von allen Firmen irgendwie in den letzten Monaten gehabt. Ja, ich meine, mehr als Coca-Cola und sonst wo. Auf jedem Kanal, überall wird dafür geworben, weil mittlerweile auch schon so viel Geld da ist. Ja? Weil die Leute, die möchten halt einfach irgendwo im Sport teilhaben. Was man halt möchte, ja, als Marketingmanager und die neue Ligaführung ist aus Marketing, man möchte halt irgendwie ständig präsent sein. Ja, dieser Social Buzz. Man möchte, dass halt Leute ständig irgendwie mit Basketball konfrontiert sein. Ja? Und das wird man nicht erreichen, indem irgendwelche Artikel in der Zeitung stehen oder indem ab und zu mal ein Spiel im Fernsehen kommt, sondern indem Basketball letztendlich auf dem Smartphone stattfindet. In jeder Art und Weise. Ja? Twitter ist halt eine Geschichte. Ich meine, wir sind beide, glaube ich, ein bisschen Internet-Junkies und Twitter-Junkies und natürlich guckt man halt ständig, was irgendwie passiert. Aber wenn man irgendeine Plattform geben würde, wo Leute einfach ihren natürlichen Spieltrieb freien Lauf lassen könnten und wo es auch noch um Kohle geht, ja, das ist einfach wichtig, dass, dass Leute auch einfach die Möglichkeit haben, irgendwas zu gewinnen. Ja. Ich denke, da kann man viele Leute auch einfach hintenrum für den Sport begeistern. Ja. Auch wenn es einfach erstmal nur Gambler sind in erster Linie und dann später sich irgendwann angucken, okay, mein Gott, kann ich mir das Spiel auch mal anziehen. Ne?
Ja, direkt dazu vielleicht noch kurz. Es war, glaube ich, der Dino Reisner, der heute die Quoten unter anderem getwittert hatte und darauf haben die Telekom Baskets Bonn Bezug genommen. Und die haben gesagt, okay, die Quoten sind das eine, aber allein der Post, deren Facebook-Post zum Sieg gegen die Bayern hat ebenso 50.000 Leute über Facebook erreicht. Also es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Social Buzz ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Einschaltquoten, aber es gibt einfach sehr viele Größen, die man in dem Zusammenhang messen kann, messen sollte, bevor man irgendwas endgültig beurteilen möchte.
Ja, für die Werber, für die Leute, die Geld ausgeben. In der alten Welt, in der Fernsehwelt, hast du halt dieses klassische Gießkannenprinzip. Du weißt nicht, wer einschaltet. Du weißt höchstens oder hast eine Schätzung von, wie viele Leute einschalten. Und dann sendest du halt einfach einen Werbespot. Aber in Social Media, vor allen Dingen aber auch in so einen Abonnementenmodellen, wie es im Telekom Basketball ist, hast du eben ein viel genaueres Bild davon, wer wirklich der Konsument ist. Und du weißt eben noch, wie lange er guckt, wie häufig er wieder einschaltet, wie häufig er mit Freunden darüber spricht und so weiter. Und da ist eine einzelne Person, ein einzelner Viewer sozusagen, viel mehr wert als wahrscheinlich 1000 Einschaltquoten irgendwie im Fernsehen.
Ja, ja, zumal die Fernseh-Einschaltquoten ja eine Hochrechnung sind.
Ja, genau, im Promillebereich vor allen Dingen. Ja. Also das ist so, Junge, anderthalb Stunden haben wir schon geredet. Jana, es hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt zum Saisonanfang. Ich möchte alle Hörer nochmal darauf hinweisen, auf jeden Fall mal reinzuziehen, was du so alles schreibst. Got Next hast du viel Content. Dein Blog ist court-site.de, da schreibst du auch immer. Bei Twitter findet man dich unter @courtsidebbl. Ja, und ich hoffe, dass du regelmäßig auch mal wieder bei uns im Podcast vorbeischaut.
Ingo, ich danke dir. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft auch wieder Zeit hast. Ich glaube, bei dir ist da relativ viel los, privat. Und dafür wünsche ich dir alles Gute.
Ja, am Wochenende geht's los wahrscheinlich. Also von daher. Gut, so long everybody. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Downloaden des Give and Go Podcasts. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.giveandgobasketball.de. Folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.